Selbst die Politiker gehen Entscheidungen falsch an, sagt der Aachener Wirtschaftsprofessor Rüdiger von Nitsch und überrascht mich damit jetzt nicht unbedingt, denn Politiker sind auch nur Menschen und wir kennen das ja von uns selbst. Oft ist das wirklich schwierig. Rüdiger von Nitsch ist jetzt am Telefon. Hallo Herr Nitsch.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sagen, Entscheidungsprozesse werden häufig falsch angegangen. Was meinen Sie damit?
Ja, Entscheidungsprozesse sollten ja zumindest so nach der Lehrmeinung ganz klar getroffen werden, indem man sich erstmal die Ziele überlegt, die hinter einer Entscheidung stehen, sich dann im zweiten Schritt überlegt, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, diese Ziele zu erreichen, und im Punkt 3 dann noch gegebenenfalls Unsicherheiten mit betrachtet. Was wir feststellen, ist, dass diese Zielorientierung in der Praxis bei Unternehmen, aber insbesondere auch in der Politik kaum durchgeführt wird. Dass also sehr, sehr wenig sich über Ziele Gedanken gemacht wird und dementsprechend die Optionen, die Handlungsalternativen, die gewählt werden, dann halt auch alles andere als optimal sind.
Versuchen wir doch mal, das Ganze an einem Beispiel durchzuspielen. Also ich suche eine neue Wohnung, Familienvater, Frau, zwei Kinder. Kaufen oder mieten?
Ja, da ist erstmal eine ganz entscheidende Frage, was ist mir denn etwas wert? Was ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, in eigenen vier Wänden zu wohnen? Wäre ich dafür etwas bereit zu bezahlen? Oder sind das für mich rein finanzielle, ökonomische Kalküle, die eine Rolle spielen? Möchte ich mit möglichst wenig Geld nur einen Wohnraum bekommen? Denn da würden auch schon unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten nachher dann darstellen. Also im Regelfall ist es so, dass ein Eigentumserwerb, wenn wir jetzt ganz konkret an diesem Beispiel sind, nicht unbedingt das ökonomisch Sinnvollste ist. Man kommt häufig mit anderen Mietobjekten günstiger weg, nur hat man dadurch nicht den Vorteil, wirklich das Gefühl zu haben, in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Und um eine richtige Entscheidung zu treffen, muss man sich das erstmal überlegen. Wie wichtig sind mir die eigenen vier Wände oder gucke ich nur aufs Geld?
Ja, aber das spielt ja dann auch noch rein, zum Beispiel langfristiges Denken, also sich abzusichern für die Zukunft. Also es sind ganz viele Variablen, die da eben mitspielen.
Das ist richtig. Üblicherweise haben Sie in solchen Entscheidungsproblemen, ich sag mal so 6 bis 10 wirklich, wir sprechen von Fundamentalzielen, also wirklich Werte, die man nicht nur nennt, weil sie alle nennen, sondern Werte, die auch wirklich sehr ins Innere des Menschen sozusagen zielen, wo jetzt wirklich die Basis ist für das, wo man Glück verspürt oder nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Zielanalyse, sich die Werte einfach mal aufzuschreiben. Und die sind zwischen den Menschen unterschiedlich.
Sollte man dann also selbst für sich analysieren, Punkte geben, Ratings aufstellen? Mir ist Sicherheit 10 Punkte wert, mir ist Flexibilität 7 Punkte wert? Oder wie könnte man das am besten darstellen?
Naja, mit diesen Punkten, das kann man alles machen, wenn die Ziele formuliert sind. Aber die wesentliche Erkenntnis ist, dass man im Grunde zur besten Entscheidung kommen, wenn man überhaupt diese Werte einmal erst richtig hinterfragt hat und hingeschrieben hat. Die eigentliche Lösung, wie man aus diesen Werten dann zur besten Handlungsalternative kommt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine einfachste Möglichkeit, die Sie dargestellt haben, ist Punkte vergeben und Zielgewichte. Auch da kann man zwar viel verkehrt machen. Das wäre für den Normalentscheider aber schon eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Aber ich betone es nochmal, das Wichtigste ist wirklich, sich die größte Zeit der Entscheidung mit den Werten zu überlegen.
Sie sagen, jedes Entscheidungsproblem, das habe ich aus einem Ihrer Vorlesungsskripte, lässt sich in 3 Komponenten gliedern. Ziele, Handlungsalternativen, mögliche Umweltzustände. Was bedeutet das denn?
Ja, das ist das, was ich anfangs meinte. Also die Ziele sind genau die Fundamentalwerte, die man sozusagen mit der Entscheidung erreichen möchte. Dann im zweiten Schritt ist, dass man sich überlegt, wie ich diese Ziele erreichen kann. Handlungsmöglichkeiten, Alternativen, die da zur Disposition stehen. Und da wir in einer unsicheren Welt leben und nicht mit Sicherheit immer gegeben ist, dass ich mit einer Alternative auch etwas erreichen kann, muss man alle Einflussfaktoren, unsichere Einflussfaktoren, die dann noch eine Rolle spielen, mit berücksichtigen und da möglichst objektive, verletzliche Schätzungen mit einbringen, ja, auch über Wahrscheinlichkeiten, wenn man da ein bisschen pfiffiger ist.
Welche Fehler kann man denn bei der Erstellung von Handlungsalternativen eigentlich begehen?
Ich sag mal, die größten Fehler, weil Sie auch anfangs ja die politischen Entscheidungsprozesse ansprachen, sind die, dass wenn man sich in Gremien Und viele wichtige Entscheidungen werden ja in Gremien getroffen. Das sind ja Einigungsprozesse in der Politik zwischen Parteien und so weiter. Direkt auf diese zweite Ebene fokussiert auf die Handlungsalternativen. Zum Beispiel, wollen wir jetzt ein Pflegegeld oder wollen wir jetzt kein Pflegegeld oder Betreuungsgeld, ja, für die jetzt hier, was aktuell in der Diskussion ist. Da ist schon der Fehler, weil man sich im Vorfeld noch nicht klar gemacht hat, was wollen wir eigentlich erreichen? Wollen wir, dass die Mütter oder Väter dann eher zu Hause bleiben? Wollen wir eine gute Ausbildung, gutes Heranwachsen von Kindern und so weiter? Das ist etwas, das, was man sich erstmal überlegen muss und vielleicht da Einigung erreichen kann bei den Zielen, und dann ergeben sich die Handlungsalternativen von alleine häufig.
Muss man eigentlich öfter auch mal davon abgehen, dass man sich selbst nur zwei Alternativen stellt und eine dritte, eine vierte, eine fünfte ins Spiel bringen?
Also gerade bei Entscheidungen, wo es so aussieht, als gäbe es nur ein, zwei Wege, da ist auch das, was wir den Studenten heute auch nachher den Unternehmern vermitteln, dass man davon Abstand nehmen sollte und sich im Prinzip erstmal Idealalternativen konstruieren sollte. Ja, also unabhängig von allen Restriktionen, die es in der Welt gibt und allen Plausibilitäten, dass vielleicht nur ein oder zwei in Frage kommt, man konstruiert sich etwas, wie es optimalerweise sein sollte. Bewusst der Tatsache, dass es vielleicht nicht funktionieren kann. Aber dann geht man in einem zweiten Schritt hin und sagt eben, so, wie kann ich jetzt dieses Optimum vielleicht so leicht modifizieren, dass doch etwas rauskommt, was ich auch realisieren kann. Dadurch hat man nämlich erreicht, dass in dieser Überlegung, wo dieses Optimum liegt, man sich ganz klar erstmal an den Zielen und Werten orientiert. Sozusagen diese Ziele und Werte maximiert und von dort aus erst wirklich das Realistische findet. Also viele Menschen gehen tatsächlich hin und sagen, es gibt halt nur diese und die Möglichkeiten, und dann mache ich etwas davon und komme mit diesen Scheuklappen sozusagen nicht dorthin, wo sie eigentlich hinkommen könnten.
Wir haben die Ziele besprochen, die konkretisiert werden müssen. Wir haben uns über Handlungsalternativen unterhalten. Jetzt geht es um mögliche Umweltzustände, die Sie als eine weitere Komponente beschreiben. Was heißt das? Was kann da alles passieren?
Immer wo es Unsicherheiten gibt, gibt es Einflussfaktoren, von denen die Unsicherheit abhängt. Ja, wie läuft die Wirtschaft weiter? Das heißt, gibt es vielleicht irgendwelche exogenen Krisen, die kommen könnten? Was ist mit den Finanzmärkten, wie die jetzt zum Beispiel auf die griechischen Wahlen reagieren, etc. Unglaublich viele Einflussfaktoren, die man erstmal benennen sollte, damit man die Unsicherheiten in der Entscheidungssituation erstmal kennt und beschreiben kann. Wichtig ist, das immer hinzuschreiben und systematisch zu behandeln. Und wenn man diese Einflussfaktoren hat, dann erkennt man nur gut, die hängen in gewisser Weise zusammen. Da kann man jetzt komplexe Wirkungsmodelle bauen. Man kann das auch sehr einfach versuchen abzuarbeiten. Aber diese Transparenz der Einflussfaktoren ist das, was in diesem dritten Bereich dann sozusagen bearbeitet wird.
Noch ganz kurz die Frage an Sie als Wirtschaftswissenschaftler. Inwieweit kann sich denn ein Ökonom frei machen von Entscheidungen, die dann letztendlich doch aus dem Bauch heraus getroffen werden?
Der Ökonom, zumindest der heutige Ökonom, weiß sehr genau, dass viele psychologische Effekte das Entscheidungsverhalten beeinflussen. Und je mehr man über diese psychologischen Effekte Bescheid weiß, desto eher kann man, wenn man möchte, rein ökonomisch handeln. Freistellen kann sich keiner, weil die Psychologie immer schon ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber je besser man sich damit auskennt, desto, ich sag mal, rationaler können die Entscheidungen sein, obwohl man sich immer klar sein muss, ob wirklich die Rationalität, wie man standardmäßig kennt, nur nach Aufwand und Ertrag und so weiter zu schauen, ob das wirklich das Sinnvollste ist.
Der Aachener Wirtschaftsprofessor Rüdiger von Nitsch bei D-Radio Wissen. Vielen Dank fürs Gespräch.